Dusche vor 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise vor 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Wir freuen uns, dass wir uns auch diese Woche hören. Ja, das ist die letzte März-Ausgabe 2025. Wie immer natürlich bei uns im Studio der Chefredakteur von Reise vor 9, Christian Schmicke, hallo.
Und Sabrina Gander, die Chefin von Audio Visions.
Audio ist unser Thema jede Woche mit diesem Podcast. Und Christian kann all das, was er immer wieder schreibt, jeden Tag in Talk-Format umwandeln. Holt sich also jede Woche einen Gast der Woche. Ja, und wen hast du dir denn dieses Mal fürs Mikro gesetzt, lieber Christian, und warum?
Wir sprechen heute über ein Unternehmen, das sich selbst als das älteste Start-up der Welt bezeichnet. HX, Hurtigruten Expeditions, hat tatsächlich nach eigenem Bekunden die erste Expeditionsreise im Jahr 1896 veranstaltet. Und seit einigen Wochen ist das Unternehmen ja von der früheren Mutter- und Schwestergesellschaft Hurtigruten unabhängig, hat zwar zum Teil dieselben Gesellschafter verfolgt, aber ganz eigene Ziele und Pläne. Und mit deren CEO, Gebhard Reiner, habe ich mich darüber unterhalten, was HX nun vorhat.
Dann wünsche ich noch viel Spaß, denn hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Herr Reiner.
Hallo Herr Schmicke, wie geht's?
Sehr gut, danke. Und Ihnen?
Danke, sehr gut. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Die Trennung von HX und dem ehemaligen Mutter- und Schwesterunternehmen Hurtigruten ist ja jetzt seit einigen Wochen abgeschlossen und vollzogen. Und wir sehen schon eine Weile eine deutliche Abgrenzung, die sie zwischen den beiden Marken vornehmen, um die Unterschiede herauszustellen. Wie würden Sie die Positionierung von HX denn im Gesamtmarkt bezeichnen? Denn der wächst ja zum einen auch und ist zum anderen auch einigermaßen umkämpft, oder?
Nee, absolut. Also es gibt seit der Pandemie schon wesentlich mehr Anbieter, als es vor der Pandemie war. Und wie wir uns differenzieren, ist ganz klar über unser Commitment, unser Versprechen in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf Wissenschaft und Bildung. Ich denke, da ist kein anderer im Markt zurzeit, der das so definitiv und explizit an den Kunden weiterbringt. Wir sind, wie Sie wissen, mit unseren Hybridschiffen sehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wir haben seit 2009 kein Schweröl mehr, das verwendet wird. Und wir waren die erste Firma 2018, die alle Einwegplastike aus dem Betrieb genommen hat.
Der Weg der Kreuzfahrt zu so etwas wie Klimaneutralität wird ja intensiv diskutiert und es scheint sich insgesamt um einen relativ langen Weg zu handeln. Was glauben Sie denn, wann Ihr Unternehmen diesem Thema, also der Klimaneutralität, nahe kommen kann?
Ja, wir versuchen natürlich alles Mögliche im Bereich unserer Möglichkeiten zu tun, um so schnell wie möglich auf diesen Punkt zu kommen. Und das ist etwas kompliziert, ist nicht so einfach, wie es vielleicht von außen erscheinen mag. Kompliziert deswegen, weil wenn man zum Beispiel über alternative Fuels nachdenkt, Biofuel, dann ist das alles schön und gut, nur es ist sehr wenig zur Verfügung und meistens in den Häfen, von denen wir ablegen, für Expeditionsreisen, ist es nicht zur Verfügung. Denken Sie an Ushuaia im Süden von Argentinien oder an Nuuk in Grönland. Das sind einfach Häfen, die keinen Zugang zu Bio-Antrieben haben oder Bio-Verbrennungen haben. Und das macht es umso schwieriger. Das Gleiche ist auch mit Shoreside Power, also mit Strom, den man, wenn man im Hafen ist, an die Schiffe anschließen kann. Unsere Schiffe sind alle ausgerüstet dafür. Unsere Schiffe sind auch alle bereit für Biofuel. Nur es hapert an der Verfügbarkeit. Mit dem Strom ist es so, dass wir letztes Jahr, die letzte Saison, es geschafft haben, dass alle unsere Schiffe, die über Island in Reykjavik waren, wenn sie im Hafen waren, nur über Strom betrieben wurden, also an den Hafen angeschlossen waren. Wir haben jetzt Hafenanschlüsse auch in Nuuk in Grönland initiiert und werden dort das weitertreiben. Das Problem ist, wenn man das global ansieht, ist natürlich, das klingt lächerlich, aber es ist leider so, es ist das Problem der verschiedenen Steckanschlüsse, die da sind. Da ist keine Uniformität da und deswegen Der amerikanische Markt setzt sich anders auf wie der europäische Markt, setzt sich anders auf wie der asiatische Markt. Und da gibt es eben sehr viele Unterschiede. Man kann natürlich nicht für jeden Markt alles einbauen. Da muss es mehr Absprache und mehr Uniformität geben. Wir sind stark darauf fokussiert, und das kommt auch durch unseren transparenten ESG-Report, ESG-Report, den wir jedes Jahr publizieren, der jetzt wieder herauskommt im April, wo wir nach Zahlen transparent angeben, wie wir es angehen, wann wir wo sein wollen und wann wir hoffen, diese Ziele erreichen zu können. Und ich sage hoffen, weil man wirklich mit den Realitäten arbeiten muss, was zur Verfügung steht.
Beim Thema Biofuel ist es ja bekannt, dass da insgesamt weltweit ein Mangel herrscht und dass einfach noch nicht so viel da ist und produziert werden kann. Aber beim Thema Landstrom ist das doch eigentlich verrückt. Finden Sie nicht auch? Das ist ja keine Raketenwissenschaft.
Ja, absolut. Es ist verrückt. Aber es ist genau das gleiche Thema, auch das jetzt, wenn man das überhaupt zum Vergleich heranziehen kann, wenn Sie sich daran erinnern mit den Apple-Anschlüssen. Europa hat jetzt ein Machtwort gesprochen, dass es einfach USB-C sein muss. Mhm. Das kann man auch auf die Schifffahrt umlegen. Es muss eine Entscheidung gemacht werden, dass hier eine Anschlussmethode den Vorrang gegeben wird, damit wir uns alle darauf konzentrieren können.
In der Tat, das ist ein guter Vergleich, den Sie ja angestellt haben. HX hat ja durch das Investorenkonsortium, das die Firma übernommen hat, nach allem, was Sie geschrieben haben und was wir geschrieben haben, 140 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Da stellt sich natürlich die Frage, in welche Investitionen denn oder in welche Produkte diese Investitionen, die da möglich werden, fließen sollen.
Ja, das ist natürlich vorrangig für uns jetzt Cashflow. Das heißt, vorrangig wird Geld dafür verwendet, um die Firma zu separieren, auf eigene Füße zu stellen. Wir müssen uns mit unseren eigenen Technologie-Infrastrukturen aufsetzen. Wir müssen Geld in die Innovation investieren, um neue Produkte auf den Markt bringen zu können. Und wir investieren natürlich auch in unsere Flotte. Das heißt, wir renovieren, upgraden die Flotte. Also Spitzbergen ist gerade jetzt aus dem Drydock rausgekommen, hat ein neues Science Center, hat ein neues Restaurant Brügge, hat generell eine Renovierung erhalten und ist das erste Schiff mit unserem neuen Anstrich. Wir haben ja auch die Delivery verändert in unser Indigo-Blau und das Sand, also das beige Sandband statt dem roten Band, damit wir uns auch optisch differenzieren. Dann wird natürlich auch investiert in die Zukunft. Das heißt, wir sehen uns aktiv den Markt an, was momentan auf dem Markt ist, an Schiffen, die eventuell passen würden, von der Nachhaltigkeit her, von den Antrieben her in unsere Flotte. Wir sind daran, strategisch jetzt anzufangen, anzudenken, was wir eventuell machen könnten mit Neubau, wenn wir Beispiel Ende 26 vielleicht an die Werften gehen könnten und hier in Bezug auf Nachhaltigkeit die nächste Stufe der Technologie, der Entwicklung anzugehen, um zu sehen, was hier möglich ist. Also wir versuchen wirklich in die Firma, in die Expansion und in die Basis, in die Infrastruktur zu investieren, um dann auf den Punkt zu kommen, um an die Investoren das zurückzugeben, was sie jetzt an uns investieren.
Bei den Investitionen in neue Schiffe, habe ich Sie richtig verstanden, dass da nicht nur Neubauten zur Debatte stehen, sondern durchaus auch vorhandene Schiffe, die Sie dann aufwerten wollen?
Ja, absolut. Nur vorhandene Schiffe müssten natürlich in das Konzept passen. Das heißt, die müssten entweder schon nachhaltig ausgerüstet sein oder die Möglichkeit haben, dass wir nachrüsten können zu einem erschwinglichen Preis. Die müssten auf dem Standard sein, der in unsere Flotte passt. Also es würde nicht einfach alles, was auf den Markt kommt oder auf den Markt kommen wird, mit dem gleichen Auge angesehen werden, sondern wir sind da schon sehr selektiv, um sicherzustellen, dass wir diese Führungsposition, die wir haben in der Expeditionsreederei, von der Nachhaltigkeit her, von der Wissenschaft her und von der Bildung her, dass die wir auch weiterhin beibehalten werden.
Sie haben schon im vergangenen Jahr mal angekündigt, dass HX kein reiner Polar- und Kaltwasser-Kreuzfahrtveranstalter bleiben will. Welche anderen Destinationen können Sie sich vorstellen? Also ich weiß, dass Galapagos zum Beispiel heute schon von Ihnen oder demnächst von Ihnen angelaufen wird. Aber was könnte da noch alles hinzukommen?
Ja, wir haben ja heute schon ein Schiff in Galapagos, das 365 Tage dort Reisen anbietet. Wir machen auch jetzt schon Stops, wenn wir die Schiffe transferieren von Norden nach Süden und Süden nach Norden, wo wir in Costa Rica, in Chile, in Peru und so weiter in Warmwassergegenden stehen bleiben und Expeditionen machen. Was noch dazukommen könnte und was wir momentan strategisch und von den Ideen her ansetzen, und das braucht gewisse Anlaufzeit und Forschungszeit, sind Gebiete im Südpazifik zum Beispiel oder Gebiete in der neuseeländischen Umgebung oder in der australischen Küste. Westafrika ist auch so ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Also Gebiete, die von der Expedition her im wahrsten Sinne des Wortes Expedition erlauben. Das heißt, man kann dazu beitragen, was Gutes zu tun für die Gemeinden, die Communities dort. Man kann auch Wissenswertes für die Wissenschaft machen, wo wir Wissenschaftler und Labore immer mithaben auf unseren Schiffen. Und die Wissenschaft ist uns sehr dankbar dafür. Wir haben über 30 wissenschaftliche Institute, mit denen wir kooperieren. Das muss alles zusammenpassen. Und das Gesamtpaket, das kann dann den Gästen wirklich etwas Einzigartiges bieten, das hoffentlich ihnen erlaubt, die Welt dann mit anderen Augen zu sehen. Das wäre unser Ziel.
Wird denn das Publikum, was Sie damit an Bord locken könnten, wenn Sie im Südpazifik unterwegs sind beispielsweise oder Neuseeland oder in ähnlichen Ecken, ein anderes sein als das, das Sie heute für Ihre Antarktis und anderen Polarfahrten an Bord holen?
Ich denke nicht unbedingt. Nee, es könnte ein erweitertes Publikum sein. Kälte ist nicht jedermanns Sache. Aber ich denke, die von den Interessensgruppen her wird es ziemlich ähnlich sein, weil wir den Fokus natürlich nicht ändern. Der Fokus wird weiterhin bei uns auf diesen drei Grundsäulen sein. Die Nachhaltigkeit, die Wissenschaft und die Bildung. Und für Menschen, die heute schon mit uns gehen, zum Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum hier, sind sehr viele Menschen, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, die Akademiker sind, die sich schon im Vorhinein Gedanken machen über die Reise und warum diese Reise für sie Sinn macht. Und nicht einfach reisen zu gehen, weil es schön ist, eine neue Destination machen zu können, sondern es muss Sinn machen. Es muss darüber nachgedacht werden, was das Ganze eigentlich bringt. Und das ist so der Kern unserer Gäste, die das auch mit Warmwasserdestinationen abdecken werden.
Sie haben ja tatsächlich heute schon ein sehr anspruchsvolles Programm an Bord. Wird es denn Neuerungen geben, die die Gäste erwarten?
Ja, wir sind natürlich ständig darauf aus, Neues zu innovieren, Neues anzubieten können und hier einzigartige Erlebnisse kreieren zu können. Weg von dem Standard, der so generell angeboten wird, sondern wirklich mehr personell auf die individuellen Gäste eingehen zu können. Es wird sicherlich Neuerungen geben, wird es auch weiterhin immer geben. Und wir sind stark dahinter, mit unseren Produktleuten hier und Expeditionsleuten hier neue Dinge auszuforschen und zu entwickeln.
Beim Thema Nachhaltigkeit wird ja sehr viel über Klimaschutz und dann auch noch über Ökologie geredet. Es gibt natürlich aber auch soziale Aspekte, die da ganz wichtig sind. Und Sie haben jetzt in unserem Gespräch schon ein paar Mal darauf verwiesen, dass HX sehr bemüht ist, positive Effekte auf die bereisten Regionen auszuüben. Können Sie das mal so ein bisschen in die Praxis umsetzen, was Sie da tun?
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie schon angesprochen haben, der für uns sehr wichtig ist, als ein Teil der Nachhaltigkeit. Was wir da ganz konkret in der Praxis machen, und deswegen dauert auch die Produktentwicklung so lange, ist, wir gehen schon Jahre vorher in diese Gegenden, in diese Gebiete, um uns mit diesen Gemeinden, mit diesen Communities dort abzustimmen. Das heißt, wir setzen uns hin, wir sprechen mit den Menschen, wir finden heraus, was für sie gut ist, für sie gut ist im Sinne von sicherzustellen, dass die Kultur, dass die Lebensweise erhalten bleibt und dass diese Menschen trotzdem davon profitieren, wenn wir Gäste auf Besuch bringen und nicht in diese Gegenden fahren, um hinzugehen und zu sagen, um 14 Uhr brauchen wir einen lokalen Tanz und ein bisschen Musik und wir geben euch dafür $1,000. Das macht keinen Sinn. Das zerstört die Kultur, das zerstört die Menschen auch, sondern es muss hier Nachhaltigkeit sein, das denen hilft, eine gewisse Basis von der Wirtschaft her aufstellen zu können, zu arbeiten. Tourismus ist oft die größte Möglichkeit für diese entlegenen Gebiete. Aber es muss nachhaltiger Tourismus sein und es muss Tourismus sein, der wirklich mit Gedanken gemacht wird. Für uns ist es wichtig, dass diese Gemeinden, diese Kommunen verstehen, dass wir so wenig wie möglich Fußabdruck hinterlassen wollen. Sprich, wir wollen uns einfügen in dem, was die für sie wichtig ist.
Äußert sich das denn auch in Ihrem Produkteinkauf? Also können Sie sagen, dass Sie im Wesentlichen lokale oder regionale Produkte einkaufen, während Sie mit den Schiffen unterwegs sind?
Ja, wir kaufen zum Beispiel über 84% unserer Produkte in den Häfen ein, von denen wir auslaufen, wo wir einlaufen oder auslaufen. So Ushuaia zum Beispiel, Nuuk und so weiter. Mhm. Wir versuchen so viel wie möglich lokal einzukaufen, damit wir die lokale Agrarwirtschaft unterstützen, die lokalen Landwirte unterstützen und lokale Produkte unseren Gästen bieten können.
Na klar, dann lassen Sie uns doch vielleicht noch ein bisschen auf den Vertrieb blicken. Da ist das ja für so eine relativ junge Marke gar nicht so leicht, Fuß zu fassen, denn es gibt schon eine ganze Menge andere, die da sind und die auch etabliert sind. Ich erinnere mich, dass Sie eine Basisprovision von 15%, zumindest für Ihre deutschen Reisebüropartner, ausgeschrieben haben. Das ist ja mal eine richtige Hausnummer, ne? Also wenn man es so im Vergleich sieht. Wo stehen Sie denn aktuell in der Zusammenarbeit mit dem Reisebürovertrieb?
Also sehr positiv. Das Feedback, das ich bis jetzt bekommen habe, seitdem ich die Firma als CEO genommen habe, sehr, sehr positiv. Ich habe schon sehr viele Firmen besucht, sehr viele Reiseveranstalter besucht, was mir auch sehr wichtig ist, diese Partnerschaften zu verstärken, zu verständigen uns gegenseitig auch, um hier Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und mit Nachdruck zu hinterlegen, dass wir sehr fokussiert sind auf unsere Partnerschaften, auf die B2B. Wir werden das auch weiterhin so machen, denn der Markt ist angewiesen auf Reiseberater und Reisebüros, speziell mit Produkten, die wir anbieten, die ja nicht unkompliziert sind. Man muss jemanden haben, der hier etwas Storytelling machen kann, der hier etwas dazu erzählen kann. Und das machen die Reiseveranstalter und Reiseberater sehr, sehr gut, wenn man sich auch mit ihnen beschäftigt und mit ihnen das Vertrauen aufbaut, dass sie mit uns mitverdienen können. Was für uns ja sehr wichtig ist. Ich habe ja überhaupt kein Problem damit, wenn ich in Deutschland gute Geschäfte mache, dass meine Partner hier genauso gute Geschäfte mit mir machen. Und das ist ja auch das Wichtige dabei. Die Kunden zufriedenstellen und mit dem Partner so zusammenarbeiten, dass es eine klare Partnerschaft ist. Und Partnerschaft heißt eben, dass beide Seiten gewinnen müssen. Beide Seiten sollten zufrieden sein.
Sind Sie denn da vor allen Dingen mit den Reisebüros selbst im Gespräch oder auch mit deren Organisationen? Was überwiegt da?
Mit beiden. Also wir sprechen mit den Organisationen, mit den Consolidatern natürlich sehr viel, denn die haben sehr viel Einfluss. Die haben auch die Marketingpläne für die kleinen Reisebüros. Wir sprechen aber auch mit den Reisebüros direkt, denn die Betreuung der Reiseberater, die ja in den Büros sitzen, ist sehr wichtig für uns. Das Training, das gemacht werden muss, damit die das Produkt verstehen, die Einladungen, die wir machen für Famtrips, damit die direkt auch die Schiffe sehen und die Erfahrungen machen können, was wir anbieten auf diesen Reisen, ist sehr wichtig.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht abschließend noch ein bisschen in die etwas fernere Zukunft blicken. Welches Volumen, welche Größe soll denn HX perspektivisch einmal erreichen? Und wie wichtig ist Ihnen eigentlich Volumen?
Ja, ich denke, Volumen ist nicht unbedingt das Wichtigste, sondern die Qualität ist das Wichtigste und die Überzeugung, dass wir das Richtige machen, wenn wir in diese Gegenden gehen. Also ich definiere Erfolg jetzt nicht unbedingt mit der Größe der Firma, auch nicht unbedingt jetzt mit der Größe des Profits. Profit ist natürlich wichtig, weil wir sind eine profitorientierte Firma. Aber Erfolg muss auch damit definiert werden, dass wir uns klar, transparent und ehrlich dem Gast gegenüber rüberbringen, mit dem, was wir sagen und auf diesen Säulen, auf denen wir sitzen. Für mich ist das sehr wichtig, denn das wird sich auch übersetzen in Profit in Zukunft, wenn wir mit Überzeugung dahinter sind. Wenn wir über Größe sprechen, wir werden sicherlich wachsen. Wir werden aber nie in die Größe einer Großschiffreederei kommen.
Lieber Herr Rainer, vielen Dank für die spannenden Ansichten und Einsichten, die Sie uns vermittelt haben.
Gerne, ich habe mich sehr gefreut, Herr Schmicke. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen Sie auf einem unserer Schiffe bald.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.